Jetzt stehe ich also hier. Ne? Der evangelische Pfarrer, der Vorsitzende der evangelisch-lutherischen Stadtkirchengemeinde im Gottesdienst der Baptisten. Der Täufer, wie das in der Reformationszeit hieß. Und nicht nur, dass ich sowieso schon eine ganze Menge Leute hier kenne und mag, ich fühle mich auch noch wohl. Ich musste an diesen alten Witz denken, in dem der Baptistenpastor der Kleinstadt erzählt, sehen Sie, in unserem Ort gab es zwei Gemeinden, eine der evangelischen Landeskirche und eine Baptistengemeinde. Aber dann hat der Geist der Einheit über uns geweht und wir haben uns vereinigt. Also gibt es jetzt nur noch eine Kirche in Ihrer Stadt? Aber woher denn, antwortet der Pastor, jetzt gibt es drei, eine Baptistengemeinde, eine landeskirchliche und eine vereinigte. Das ist Thema Einheit, Verschiedenheit. Und das Verhältnis unserer Kirchen, das liegt natürlich irgendwie auf der Hand an so einem sogenannten Kanzeltauschsonntag. Und gerade deswegen hätte ich es mir sicher nicht ausgesucht für meine Predigt. Hier in diesem Raum. Ich bin immer eher so fürs Unerwartete. Naja, wer ist eigentlich dieser Ich, der hier steht? Axel Rickelt, das war ja schon genannt. Pfarrer, evangelische Landeskirche, Stadtkirchengemeinde Kirchheim, mein Dienstsitz gleich hier drüben an der Auferstehungskirche, zwei Straßen weiter hier. Ich habe vorhin gesagt, wenn ihr eine halbe Stunde später anfangen würdet, würde unser Glöckchen mitläuten hier. Groß ist es ja nicht, aber ich bin 47, fast 48 Jahre alt, bin verheiratet mit meiner Frau Ulrike, da vorne sitzt sie, ist heute da. Ich habe zwei Söhne, den Kleinen kennen vielleicht manche auch, der ist hier im Crash unterwegs unter der Woche. Der Große spielt gerade Wasserball in Göppingen. Ich bin seit 3 Jahren hier in Kirchheim, hier, bin gekommen als aus den Einzelgemeinden hier in der Stadt, die große Stadtkirchengemeinde geworden ist und diese Position frei war, das hat mich gereizt, hier dieser großen Gemeinde etwas zu gestalten. Wir waren vorher knapp 11 Jahre in Bietigheim-Bissingen, da war ich auch Gemeindepfarrer, klar, aber im Nebenamt auch noch Diakoniepfarrer des Kirchenbezirks und in dieser Funktion für ein Hospiz zuständig als Seelsorger. Das wäre jetzt was ich mir rausgesucht hätte, über sowas zu sprechen, und wie die Einleitung gezeigt hat, wäre das ja vielleicht auch naheliegend gewesen, über Tod und Sterben und all das, was darin steckt, zu reden. Nun, jetzt ist es eben anders gekommen. Wir kommen auch damit zurecht. Studiert habe ich in Tübingen, so wie alle württembergischen Pfarrer. Ich war aber auch in Göttingen und ich habe auch einen Studienabschluss aus Chicago von Trinity Evangelical und habe da einfach ein weites Herz erwischt in diesem Studium, bin aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb, Ostalb, Steinheim am Albuch. Da ist zu Hause, da wohnen meine Schwiegereltern, meine eigenen Eltern, da habe ich meine Frau kennengelernt. Da fahren wir gelegentlich hin. Soweit mal zu mir. Und jetzt statt zum Unerwarteten wieder zum Erwarteten. Es ist also Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Übrigens die älteste ökumenische Veranstaltung auf deutschem Boden. Und da ist nun in diesem Jahr einmal wieder und einmal wieder ganz explizit die Einheit als Thema gesetzt. Ein Schelm betrachtet natürlich zuerst dieses Bild, guckt es an und denkt, naja, immerhin in dieselbe Richtung gucken sie schon, aber was den Gleichschlag der Ruder angeht, wer weiß, ob sie schon in dieselbe Richtung fahren. Da arbeiten wir noch dran. Ich schaue mal lieber auf die Schrift, buchstabiere das Thema, sehe die drei ineinander geschlungenen Linien, die die Überschrift bilden, und lese Einheit und Leben lernen. Und sehe mein Zögern, von gerade bei diesem Thema zuzugreifen, irgendwie bestätigt. Muss man Leben lernen? Einheit leben, lernen? Besteht nicht gar sogar die Gefahr, dass zu viel Lernen einen am Ende vom Leben abhält, auch vom Leben der Einheit, zu viel Theorie? So wie viele Menschen meiner Generation sich irgendwann nicht mehr ans Kinderkriegen herangewagt haben, weil sie von unzähligen, um das Wohl jedes einzelnen Kindes bemühten Fachleuten gelehrt und angeleitet worden sind und dann irgendwann das Gefühl bekommen haben, dass ihnen gesagt hat, oh, da kann man zu viel falsch machen, das lassen wir lieber. Wir leben auch so ganz gut miteinander, oder? Naja. Dann wäre ich, wenn schon nicht für den Inhalt, so doch wenigstens für die Kürze der Predigt hier jetzt noch lange in Erinnerung geblieben. Oh, jetzt hat er gleich zwei Folien weitergeschaltet, das ist auch gut. Mach die mal nochmal weg. Jetzt lachen die alle schon. Weil jetzt ist da nämlich noch diese kleine Revoluzzer-Stimme in mir, die mir immer so einflüstert und sagt, hinterfrag erstmal alles, was dir vorgegeben wird. Und die sagt, Einheit? Das ist doch kein Wert an sich, oder? Einheit oder nicht? Aus der Perspektive eines meiner Lieblingssprüche, jetzt dürft ihr nochmal lachen, hieße das dann wahrscheinlich, werde ich am Ende nicht sagen, verdammt, ich habe mich zu wenig um Einheit gekümmert. Oder? Es ist angesichts des Todes wichtig, dass wir Einheit gehabt haben. Vollends auf Abwehr gestimmt war ich, als das Programm der Gebetswoche der Evangelischen Allianz für den heutigen Tag auch noch das Teilthema gesetzt hat. Die Einheit feiern. Also ihr habt jetzt das schöne Bild, aber wenn ihr den Satz zum ersten Mal hört, an was denkt ihr dann? Ich dachte an den 3. Oktober, den ich ganz sicher als freien Tag schätze, aber an dem die Einheitsfeiern doch immer nicht so richtig glücken wollen, noch immer nicht. Wir erleben das ja. Es hat ja auch immer irgendwie etwas Seltsames, sich selbst feiern zu sollen. Ich feiere lieber christliche Feiertage. Und zwar nicht um ihre Kirchlichkeit willen, sondern weil sie etwas in den Mittelpunkt stellen, was über sie selbst hinausweist. An den Himmel erinnert und daran, dass der offen ist. Und ich habe zunehmend weniger Interesse an Selbstfeiern, an Selbstbeweihräucherung. Ich mag es, Freunde zu treffen, absolut. Aber schon beim Gemeindefest, beim sogenannten, weiß ich manchmal nicht so recht, ob ich mich wohlfühlen soll. Moment, was hat er denn jetzt gesagt? Da ich mich hier wohlfühle, das habe ich ja nun schon gesagt und das kann ich nur wiederholen, das stimmt. Muss wohl irgendetwas passiert sein, was stimmig ist. Es stimmt also etwas hier. Der Schlüssel dazu, die Worte, mit denen ich das beschreiben kann, das hätte ich eigentlich wissen müssen, ist bei mir oft so, sind Worte der Bibel. Unter dem Bild vom Fischschwarm, mal genau hingucken, ne? Auch lebendige Fische schwimmen gelegentlich im Kreis und nicht immer nur gegen den Strom, ist nämlich im Magazin der Evangelischen Allianz für den heutigen Sonntag ein Bibeltext, ein Predigttext abgedruckt aus dem Rundbrief des Paulus nach Ephesus und Umgebung. Und fast ein wenig übermütig ist als Bibelübersetzung hier gewählt im Magazin. Klar, die Einheitsübersetzung. Schauen wir ihn uns mal an. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Ein Herr, ein Gott und Vater, ein Geist. Machen wir es mal als Kurzspruch zum Merken. Muss ja immer so ein kurzes Ding sein, das man mitnehmen kann. Die Einheit feiern, das steht da, heißt den einen feiern. Deshalb fühle ich mich wohl, also wohl hier, ne? Weil wir das gemacht haben, weil das geschieht. Meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden empfehle ich immer während des Konfirmandenjahres, wenn sie ohnehin Gottesdienste sammeln, nicht nur in die Auferstehungskirche zu kommen, mich kennen sie ja schon, sondern auch in andere Kirchen zu gehen, zum Beispiel hierher, irgendjemand da, oute dich, wenn du da bist, okay, für diese Woche hat es nicht gewirkt, insbesondere eben zu anderen Konfessionen. Und am interessantesten finde ich es noch immer, sage ich auch immer dazu, geht in die griechisch-orthodoxe Kirche. Wer von euch war schon mal in einem Gottesdienst in der griechisch-orthodoxen Gemeinde? Jawohl. Also, ich erzähle mal, wie ich das da erlebt habe und warum ich das so interessant finde. In einer wirklich stundenlangen Liturgie, in einer Sprache, die ich nicht verstehe, übrigens manche von den anderen, die da in den Gottesdienst kommen, auch nicht, mit Riten, die mir aber sowas von fremd sind, mit Menschen, die zwischendrin mal so raus und rein gehen, mit Gesang, der fast ausschließlich vom Chor kommt, mit Bildern, Gewändern und Gerüchen, die es in der Auferstehungskirche nicht gibt und die ich ehrlich gesagt dort auch nicht vermisse, mit all dem feiern sie da den einen. Und ich merke, dass wir miteinander verbunden sind und gestehe mir demütig ein, dass man offensichtlich auch ganz anders Kirche sein kann, zur selben Zeit, im selben Land, in derselben Gesellschaft, als ich das denke und als das meinem Geschmack und Vorstellung entspricht und es funktioniert. Irgendwas stimmt mit mir oder meiner Stimme nicht. Was zu trinken? Na dann. Höre ich mich so angestrengt an? Okay. Ja, dann trinke ich gleich nochmal. Also, zurück zu den Orthodoxen. Irgendetwas in diesem mir absolut fremden Gottesdienst, in dem wir gestaltet ist, funktioniert offensichtlich. Da wird der eine gefeiert und das geht. Das geht schon über einen Zeitraum, der ist länger als die Geschichte unserer beiden Konfessionen zusammen. Also doppelt zusammen. Ja? Es gibt offensichtlich nicht nur eine Möglichkeit, Gott den einen in unserer Mitte zu feiern. So, was sollen wir jetzt machen? Damit es praktisch ist, manche wollen das ja so, muss in der Predigt ja irgendwie auch ein Appell vorkommen, eine Handlungsanweisung. Paulus, der Gute, hat Verständnis dafür. Ich hätte das Wasser nicht trinken sollen. Wir müssen nur ein paar Verse vorher anfangen zu lesen im Epheserbrief. Jetzt kriegen wir, genau. Ich, der Gefangene im Herrn, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Bei Bibeltexten lohnt es sich immer genau hinzugucken. Die Einheit des Geistes zu wahren, nicht sie herzustellen, sie zu wahren. Des Geistes, nicht der Institutionen, oder? Oder war nicht genau das Problem in Ephesus und anderen Orts, dass sie anfingen, unterschiedliche Gemeinde Jesu sein zu wollen? Die einen mit jüdischer Beschneidung und die anderen ohne, Kapitel 2 und 3 im Epheserbrief erzählen davon. Die einen mit Paulus, die anderen ohne. Wollte er sie zusammenhalten? Unter einem Dach? unter einem Geistlichen, weil sie sowieso nicht mehr alle in einen Raum passten und sie kein Geld für einen hübschen Neubau hatten? Wollte er das? Ist das wichtig? Wenn er das gewollt hätte, sie in einem Raum zusammenhalten, dann kann ich nur sagen, gut, dass er gescheitert ist. Die Einheit der Christenheit ist keine institutionelle und sie wird es, solange ich mich dagegen wehren kann, auch nicht sein. Und das ist kein Geschmacksurteil. Und es ist kein Streit über die Auslegung irgendwelcher ethischer Normen und ob Frauen Pfarrerinnen werden dürfen oder nicht oder ob Kinder getauft werden oder nicht. Es ist ein theologisches Urteil, ein in Gott begründetes Urteil. Wir machen mal den kurzen Text wieder, der ist größer. Ich möchte dazu Gedanken von Fulbert Stefensky zitieren, die er auf dem Stuttgarter Kongress Wachsende Kirche vor einiger Zeit vorgetragen hat. Wer den Mann kennt, das ist ein weiser alter Mann und so spricht er eben auch, also jetzt heißt es aufpassen. Die Grundgefahr religiöser Systeme ist, dass sie sich selber nicht endlich denken können. Sie sind immer in der Gefahr, sich selber Gottes Prädikate zuzulegen. Sie sind die allein Seligmachenden. Außerhalb von ihnen gibt es kein Heil. Sie sind die Wahren und außerhalb von ihnen ist nur Lüge und Abfall. Ihre Gefahr ist, die Welt zu säubern von den Andersheiten. Der Zwang zur Einstimmigkeit lässt sie nur schwer Fremdheiten denken und dulden. Der Verlust der Endlichkeit ist der Verlust der Geschwisterlichkeit. Nur endliche Wesen sind geschwisterliche Wesen. Sich für einzigartig zu halten, heißt immer bereit sein zum Eliminieren. Die Anerkennung von Pluralität ist die Grundbedingung menschlicher Existenz. So ungefähr hat es Hannah Arendt formuliert. Ich wünsche mir eine Kirche und religiöse Gruppen von radikaler Deutlichkeit, die ihre eigenen Traditionen, Geschichten und Lieder kennen und nicht verschweigen. Ich wünsche mir einen Glauben, der Gott unendlich sein lässt und der auf seine eigene Unendlichkeit verzichtet. Erst er ist fähig zum Zwiegespräch. Ich wünsche uns die Gnade der Endlichkeit. Sie erleichtert uns das Leben. Wir als Einzelne, wir als religiöse Gruppe, wir als Nation sind nicht die Garanten der Welt. Wir sind nicht der Grund des Lebens. Das ist Gott. In ihm sind das Leben und die Wahrheit begründet. So können wir Fragment sein, auch als religiöse Gruppe. Welche Lebensleichtigkeit, dass wir nicht alles sein müssen. In uns muss nicht die ganze Wahrheit zu finden sein. Soweit diese Sätze, durchaus herausfordernd, bis hin zum letzten von der ganzen Wahrheit. Endlichkeit anerkennen. Fragment sein dürfen. Nein, nicht dazu verdammt sein, sondern es geradezu sollen. Gott Gott sein lassen, damit die Menschen menschlich sein können. Die Schönheit ist nicht die Uniformität und sie ist auch nicht die Mischung aus allem für mich, sondern dass wir einander stehen lassen können. Untereinander besteht die Würde und tatsächlich die Schönheit des Lebens darin, dass wir uns einander zumuten. Und nicht immer nur unterwegs sind, um einander zu überzeugen. Diese Einheit meine ich, in der wir uns einander zumuten. Mit Stefensky würde ich sagen, es steckt ein Stück Gewaltfreiheit darin, nicht nur auf sich selber zu setzen, sondern sich als Teil eines Ganzen zu sehen, das wir auch als Gesamtheit nie verfügbar haben. Da ist noch mehr. Wenn sich eine Gemeinde nur noch sich selbst gönnt und nicht mehr, dann wertet sie den Reichtum des anderen ab. ist das nicht ein bisschen zu theoretisch, was ich jetzt hier gerade verbreite, zu harmonisch, plural, pluralistisch, zu links? Wenn doch die anderen einfach etwas Falsches sagen oder etwas Falsches machen, dann müssen wir doch hingehen und das korrigieren. Wenigstens müssen wir sie darauf hinweisen, oder nicht? Um der Liebe willen. Wirklich um der Liebe willen. Vor allem dann, wenn es verletzend wird. Wenn die anderen, egal aus welcher Perspektive wir das sehen, einen Glauben predigen und fordern, der krank macht. Das ist heikel. Und ich will das nicht abtun mit so einer leichten Bemerkung aller, es scheint ja nicht alle krank zu machen und dann sind die, die es krank macht, halt am falschen Platz, sollten die woanders hingehen. Das geschieht ja im Übrigen, herüber und hinüber. So tun das die Menschen. Nein, wir werden über so etwas tatsächlich weiter streiten müssen. Das gehört dazu, zum Zumuten. Streit. Aber bitte, bitte in dem Bewusstsein, dass diese Streitpunkte, egal welche sie sind, sich wandeln. Glaubt ihr? Die heißen Taufe oder Bibelverständnis oder Umgang mit Homosexualität oder. Nehmt die Geschichte der Evangelischen Allianz als Beispiel. Als sie 1846 entstand, 12 Jahre nach den deutschen Baptisten, gab es ein Thema, an dem sich die Gemüter erhitzt haben und das tatsächlich zum Ausschlusskriterium wurde fürs Mitmachen. Was meint ihr, was das war? Wer durfte nicht mitmachen bei der Evangelischen Allianz? Die durften? Also nicht in Leitung, aber die Frauen. Sklavenhalter. Überrascht? Hoffentlich. Es durften keine Sklavenhalter sein. Das scheint uns irgendwie selbstverständlich, ne? Was ist denn das für ein Ding? Aber könnte man, und manche haben das damals auch gemacht, durchaus als unbiblisch bezeichnen, dass das so war. Wodurch im selben Epheserbrief, auf den wir uns heute beziehen, ganz selbstverständlich Paulus an die Sklavenhalter schreibt und zu ihnen spricht und ihnen Ratschläge gibt. Und die heißen nicht, lasst eure Sklaven frei, sondern die heißen, geht so und so mit ihnen um. Das ist für uns vorbei, dieses Thema. Und das ist für mich das Beispiel, das ist bezeichnend für die konfessionellen Kontroversen, die wir austragen. Wir müssen sie austragen, wir müssen sie streiten, das ist wichtig, es ist gut, dass es diesen Streit um die Sklaverei gab, der war nötig, dass das überwunden wird. Wir müssen sie streiten, aber wir müssen sie streiten mit der Gewissheit, dass wir die Endlichkeit und die Zeitbedingtheit von allem, was wir streiten und von allem, was wir tun, nicht überwinden werden und auch nicht müssen. Es ist unsere Würde, dass wir das gar nicht können, weil es uns von Gott unterscheidet und uns gleichzeitig sein Ebenbild sein lässt. Jetzt stecken wir ganz tief in der Theorie, theologischen, um nachdenken über Gott, und das ist wichtig. Deshalb kommen hier im Epheserbrief ja diese fantastischen, pathetischen Worte. Ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Und wer von den Bibelfesten Römer 11 mitschwingen hört, wo Paulus die Ewigkeit als den Zustand nennt, in dem Gott alles in allem ist, der hört richtig. Die ganze Welt verdankt sich Gott, aber nicht als dessen Spielerei irgendwie, da mache ich mal was und dann mache ich noch was anderes, sondern als Konsequenz dessen, wie er ist. Als Konsequenz seines Seins. Als Gott, der eben in sich selbst, versuchen wir das zu denken, in sich selbst unterschieden ist. Gott ist eben, das ist doch unser gemeinsames Bekenntnis, dreieinig. Vater, Sohn und Heiliger Geist. In sich selbst unterschieden, nicht widersprüchlich, aber so, dass es in ihm selbst schon Kommunikation gibt. So fängt es an. Das ist das Besondere und immer wieder auch das Schwierige am christlichen Gottesbild. Daran haben wir Anteil als unterschiedliche Kirchen, die wir eine Kirche Jesu Christi sind. Wie betet Jesus in Johannes 17? Ich bitte, dass sie alle eins seien. Und jetzt? Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Unterschiedene Einheit. Daran haben wir Anteil als unterschiedliche Menschen, von denen der Epheserbrief sagt, Kapitel 2, denn seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, im Voraus, in sich selbst, bevor er uns überhaupt geschaffen hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Gestalten dürfen. Es geht ums Dürfen, Leute, ums Dürfen. Du darfst. Vers 4. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Wenn es um Hoffnung geht, geht es ums Dürfen. Die drei großen Fragen der Menschheit. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? So formuliert von Immanuel Kant einst. Wir bleiben viel zu oft bei den ersten beiden hängen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Damit ist nicht alles gesagt, wenn wir darauf Antworten haben. Es fehlt noch ein ganz Entscheidendes, nämlich das Dürfen. Was darf ich hoffen? Zum Menschenleben gehört Dürfen, gehört frei sein, gehört endlich sein, weil das Hoffnung hat. Der erste Satz, den Gott in der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 2, also in der zweiten Schöpfungsgeschichte, zu den Menschen sagt, heißt, da müsst ihr nachlesen. Die ersten zwei Worte in diesem zweiten Schöpfungsbericht, die Gott heißt, sind, du darfst. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Dazu sind wir berufen und so leben wir Einheit. Wir dürfen einig sein im Feiern, so wie heute Morgen, und im Streiten. Denn unter den Bedingungen dieser Welt verschwimmen nun einmal die Grenzen zwischen Unterschied, wie das in Gott ist, und Widerspruch und Streit. Wir sind nicht Gott, der ohne diese Mühe in sich selbst unterschieden sein kann, der eben dreieinig sein kann. Wir sind es nicht. Wir sind immer wieder auch im Streit in unserer Unterschiedenheit. Aber wenn wir ihn feiern, dann erleben wir etwas von dieser Einheit. Als ich vor einiger Zeit einmal mit Jugendlichen zu diesem Bibeltext, die lange Version, einen Gottesdienst vorbereitet habe, haben wir auf der Suche nach dem, was wir wirklich weiter sagen wollen, eine interessante Erfahrung gemacht. War eine Gruppe von 10 Jugendlichen, 2 Mitarbeiter, Stifte verteilt. Was wollen wir eigentlich mit diesem Text anfangen? Und haben diese Übung gemacht, jeder darf den Text hernehmen und darf mal das durchstreifen, was er nicht so wichtig findet. Und das haben wir gemacht und hinterher haben wir es zusammengeführt. Und es gab tatsächlich Dinge, die nicht durchgestrichen worden sind, von niemand. Das ist übrig geblieben. Das waren die einzigen Sachen, die niemand in dieser Gruppe durchgestrichen hatte. Alles andere hat irgendwie einer oder mehrere gestrichen. Friedfertig und geduldig. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Also, friedfertig und geduldig ist geschenkt. Anders kann man überhaupt nicht zusammen sein, sondern kann nur gegeneinander sein. Zusammen gibt es nur mit Geduld und Friedenswillen. Wer das nicht will, ist sowieso raus aus dem Spiel und der Frage nach der Einheit. Da stehe ich dazu. Wer Einheit mit Ungeduld und mit dem Schwert herstellen will, der stellt sie ohne den Herrn her. Immer. Aber dann, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. So, Frage. Sind das die drei Dinge, die dann doch bei allen Christen einig sind, bei aller Verschiedenheit sein müssen, damit noch Einigkeit sein kann? Antwort? Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Es steht nicht da, ob diese Begriffe so gemeint sind. Es steht auch nicht da, ob es dann eine abgeschlossene Liste wäre, dass nur diese drei zählen und dass man bei allem anderen ruhig uneins sein könnte. Beim Abendmahl, beim Amt, was weiß ich was. Oder eben, dass wenn man bei einem von ihnen nicht mehr einig wäre, dass es dann keine Einheit mehr ist, steht auch nicht da. Ich hoffe, ich bin überzeugt, wirklich, dass es nicht so gemeint ist. Sonst könnten wir eigentlich hier nur auseinandergehen und sagen, lass uns aufhören mit diesem Allianz-Augenwischerei-Geschwätz, denn bei der Taufe sind wir uns nicht einig. Das ist so. Klar, der Herr ist einer. Aber schon bei Glaube und Taufe in dieser Dreiheit fängt es ja an, dass es eben Dinge in uns sind, Glaube, Taufe, bei uns, an denen wir teilhaben, auch wenn sie uns von Gott geschenkt sind, an denen wir beteiligt sind. Und darum haben diese Dinge eben auch an uns und an unserer Unvollkommenheit teil, in dem, wie wir sie gestalten. Ich wünsche mir, Stefanski, einen Glauben, der Gott unendlich sein lässt und der auf seine eigene Unendlichkeit verzichtet. Und das wünsche ich mir zum Beispiel für die Taufe auch. Wir streiten da und wir kommen ja auch tatsächlich aufeinander zu. Ne? 2015 hat das Präsidium des Bundes der Baptistengemeinden da eine Empfehlung herausgegeben, ich weiß nicht, wie sowas hier in den Gottesdiensten kommuniziert wird, dass auch Menschen in einer Baptistengemeinde Mitglied werden können, die an ihrer Kindertaufe festhalten, als Ausnahme, aber immerhin. Und umgekehrt, die neue Taufordnung der Evangelischen Landeskirche 2018 verabschiedet, ganz frisch veröffentlicht, sieht inzwischen auch endlich vor, dass natürlich auch Evangelische mit einer Fremdwort-Immersionstaufe getauft, also dass die untergetaucht werden können in einem Gewässer, um getauft zu sein, ja, nicht nur so hier über die, sondern dass man die richtig untertaucht. Ja, da bewegt sich etwas. Das ist Streit, der fruchtbar ist und wo sich etwas tut. Aber es ist noch Streit. Wir machen daran weiter und irgendwann sind wir so weit wie bei den Sklaven. Und das ist die Seite, an der wir Menschen beteiligt sind. So, jetzt, ich gucke auf die Uhr, der Günther sagte, eine halbe Stunde erwarten Sie mindestens und wenn es dann ein bisschen drüber geht, dann gehen wir die nächste Folie. Haben wir uns jetzt im Kreis gedreht? Hat es sich gelohnt, über Einheit nachzudenken? War ja wirklich denken. Hat es sich gelohnt, sie zu feiern? So ganz ohne Ziel eigentlich im Moment, ne? Denn Ziel, es wäre ein leichtes gewesen, über Einheit zu reden, um mit ihr einen Zweck zu verbinden. Also, was machen wir jetzt gemeinsam, um in dieser Stadt mehr Menschen zum Glauben einzuladen, um Menschen in Not beizustehen, um helfen? Das müssen wir machen, ne? Also, nur weil ich das jetzt heute Morgen nicht gemacht habe, heißt das nicht, das können wir uns schenken. Aber es war ein anderes Thema gesetzt. Das müssen wir machen. Vielleicht ein Abnormal. In Epheser 4, da stand nur, Zitat, wir sollen des Rufes würdig sein, der an uns erging. Aber das hatten wir ja. Über all das andere beim nächsten Mal sollten wir, finde ich. Sollte uns als ein Leib und mit einem Geist und mit einer Endlichkeit auch nicht schwerfallen, finde ich, über solche endlichen Dinge nachzudenken. Bis dahin? Nur bis dahin mache ich weiter, was ich vorher auch gemacht und was ihr hoffentlich vorher auch gemacht habt und was mir heute auch gefallen hat. Wir feiern den einen und wir beten zu ihm und füreinander und das mag ich jetzt tun und die Band kann sich schon mal auf den Weg machen. Großer Gott, es ist schön, dass ich meine Stimme zu dir erheben kann, dass du sagst, du hörst mich. Danke. Oft bist du ganz einfach. Es ist gar nicht schwer, mit dir zu leben. Dafür danke ich dir. Und doch strengst du meinen Geist manchmal ganz schön an. Dass ich mich mühen muss, zu verstehen, wie du bist, was du willst, wie du in dieser Welt wirkst. Nicht nur bei mir, sondern bei meinen Schwestern und Brüdern. In meiner und in anderen Kirchen. Es erfordert meine Anstrengung und ich danke dir, dass du mir immer wieder Zeit und Mut gibst, mich auf neue Gedanken einzulassen. Ich bitte dich, dass wir das auch weiterhin können als Gemeinschaft, dich feiern, locker sein, rufen, beten, singen. Und dass wir auch das weiter als Gemeinschaft können, miteinander streiten, um das, was richtig ist, vorwärts kommen, um dieser Welt willen, Herr, die du so schön gemacht hast. Dass du in dieser Welt bekannt wirst und dass wir mit all unserer Endlichkeit und mit unserem Kleinsein deine Größe zeigen können. Du bist ein Gott, der uns hört. Du bist ein Gott, der sich uns schenkt. Na, dann habe ich auch Mut, meine Bitten dir zu sagen. Wir bitten dich noch einmal jetzt für die Familien Wanner und Schütte, für die wir vorhin schon gebetet haben. Wir können es nicht oft genug tun, uns mit ihnen zu vereinen und zu sagen, Herr, tröste sie. Lass sie spüren, dass du ihnen nahe bist, dass auch dir der Tod nicht fremd ist, dass du ihn in Jesus Christus ertragen hast und du gerade darin an ihrer Seite bist. Und lass uns gemeinsam dann teilhaben an der Freude der Worte dieses Jesus, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Nimm dich all unsere Bitten an, auch denen, die wir heute nicht sagen konnten oder wollten, denen, für die wir nicht mal Worte haben. Du siehst sie, du kennst sie. Und gib uns dafür zurück Dank und Lob, die Freude an dir, die Freude am Leben. Amen.